Und bitte. Achso, ich fange ja an. Das fängt super an. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und heute ganz besonders auch unter der Gürtellinie. Tief darunter mit
den tiefen, tiefen Barbie Breaker, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Hi. Wir sind untief.
Tag. Die Tag. Dramatischen Untiefen.
Absolute
Untiefen. Der Bärbel B.
Heute sind wir Untiefen.
Tatjana B.
Wer ist Tatjana B? Ach, ich.
Ja. Wow.
Tatjana B. Wow. So hat mich aber noch keiner genannt. Tatjana B.
Also nein?
Nein, noch nie. Never.
Well, there you go.
Tatjana Vischer. Man muss sich einfach nur den Vornamen merken.
Die bitteren Tränen.
Sonst denken alle nämlich Tatjana T. und das ist Tatjana Taft.
Ja, die wollen wir hier nicht.
Die wollen die wir hier nicht.
Die wollen wir wirklich wollen wir gar nicht.
Die bitteren Nein, Tränen der Tatjana von Bornstein.
Ja.
Tatjana von Bornstein. Mensch, jetzt reicht's aber mit dem Gedisse für die arme Tatjana.
Doch, doch, weiter so.
Nein, nein. Damit. So, hi.
Hi.
Heise, wie die Weinhaus sagen würde. Wie ist es euch?
Ach, es ist insgesamt, also,
soweit.
Ja, doch.
Geil.
Ist ja Sonntag.
Ja.
Also Freitag für euch, Sonntag für uns.
Genau. Zweite Runde schon. Wir freuen uns, auch wieder heute für euch da sein zu können, für ein bisschen Eskapismus in diesen wilden Zeiten. Thema der Woche ist
Skandalfilme.
Skandal im Sperma. Wisst ihr, was ich bei der Recherche, was mich sehr überrascht hat, ist, dass Filme, die als Skandalfilme gelabelt werden, bei mir eigentlich nur noch so ein bisschen müdes Schulterzucken hervorrufen. Also früher nicht, aber so Skandal in dem Sinne.
Es geht ja immer um den Skandal.
Es geht ja immer um den Kontext. Ja, ja. Jetzt. Ja,
die Zeit
aber so
auch.
Einen heutigen Skandalfilm habe ich gar nicht gefunden. Ich habe schon ein bisschen in die Kiste gegriffen, weil heute jetzt nochmal einen Skandalfilm zu produzieren, geht das eigentlich noch?
Also es geht, finde ich, schon noch. Ich glaube aber oft dann auf, also einen guten Skandalfilm zu erzeugen, einen Skandalfilm, den man wirklich auch sehen will, der jetzt nicht nur dafür gedreht worden ist oder darauf geprügelt worden ist, Leute zu schockieren. Das ist, glaube ich, schwierig geworden.
Also ist Basic Instinct der letzte aktuelle Skandalfilm?
Nein, Passion of the Christ war ja durchaus noch ein Skandalfilm, weil eben ne, ein Skandal folgte und so. Ich glaube, das ist oft die Reaktion dann. Also wenn man es so sehen will, ist ja auch Harry Potter irgendwie Skandal, weil die Leute sich halt so aufgeregt haben.
Der letzte Skandalfilm, der mir wirklich einfällt, ist erst, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt und heißt The Interview.
Right.
Mit James Franco und Seth Rogen, den ja Amy Poehler bei den Golden Globes so schön zusammengefasst hat, nämlich irgendwie jetzt, wo Nordkorea verboten hat, dass die Interview gezeigt wird, müssen wir alle so tun, als hätten wir ihn sehen wollen.
I love. Okay, das sind für euch Skandalfilme. Ja, naja.
Ja. Naja, also
Skandal muss doch irgendwas Unerhörtes sein, was damals oder was noch nie sozusagen gezeigt wurde.
Blau ist eine kalte Farbe, Beispiel. Skandalfilm, weil
warm.
Eine warme Farbe, entschuldige. Weil Sex in dieser Deutlichkeit gezeigt wird, nein. Skandalfilm später, weil dann rauskam, dass die Darstellerin das tagelang machen mussten und der heterosexuelle Regisseur dabei saß und sich dachte, macht man noch ein bisschen weiter, rubbelt man noch schön.
So wie
ich glaube, es ist
Tango oft, in Paris mit dem Analsex.
Wo sie es vorher nicht gesagt haben.
Wo sie es vorher nicht gesagt
haben. Ja, zum Beispiel. Das finde ich dann immer schon noch skandalös. So.
Okay, nochmal anders gefragt.
Ja.
Welches Thema müsste man denn heutzutage verfilmen, was noch nicht verfilmt wurde, um einen unerhörten und bisher noch nicht gesehenen Skandal zu kriegen?
Beißreflexe.
Nee, hab ich in meinem Film mit drin, in dem einen, den ich vorstelle. Alles mit dabei.
Ja, also du müsstest, glaube ich.
Ich glaube, das gibt's gar nicht.
Ich glaube, du müsstest was, also ich glaube, man muss gar keine Skandalfilme mehr produzieren, weil ja alte Filme von neuen Leuten permanent skandalisiert werden.
Ja, das stimmt.
Weil sie irgendwie problematisch und falsch und doof sind.
Ja,
Das stimmt.
Die gesellschaftliche, der Blick wird wieder enger und dadurch werden Filme, die früher freier sozusagen gedreht wurden, heute als Skandal eingestuft.
Naja, und wir haben ja tatsächlich auch schon alles gezeigt auf Leinwänden. Also bis auf einen absichtlichen Freitod oder einen Mord haben wir jetzt alles gesehen in Filmen. Insofern, ja, also das ist jetzt alles erforscht. Jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt überhaupt noch, was ist noch Skandal für uns?
Also und nach Caspar Uys Love, wo direkt in die Kamera ejakuliert wurde, ist es eigentlich so ein bisschen durch.
So.
Zum Thema ja. Sex. Wir ja. haben das dann alles gesehen.
Ich glaube das auch. Ist, aber da ist mein Film dann ist ein gutes Beispiel dafür, in welchem Zeitraum das noch wirklich Skandal war.
Ja,
nämlich 1970.
Ja.
Echten Sex vor der Kamera zu zeigen. Und die Frage stellt sich ja generell auch, wann können wir Sex auf der Kamera, auf der großen Leinwand als Stilmittel nutzen? Und können wir so erzählen, ohne dass es sofort in die Skandalrichtung gedrückt wird? Obwohl wir das ja nun wirklich alle, also ich sehe jeden Tag echten Sex, wenn ich mir Pornos angucke, oder jeden zweiten Tag.
Gute Frage, ob so. Pornografie echter Sex ist.
Naja, du weißt, was ich meine. Ja. Echt dargestellter Sex. So.
Bei OnlyFans, ja. Der letzte Skandal, den ich mitgekriegt habe, war, dass die eine erzählt hat in der ich bin ein Star, hol mich heraus im Dschungel, dass sie ihre Fußnägel auf OnlyFans verkauft.
Das du. War, ich bin ja mit sehr vielen Menschen befreundet, die in diesem Bereich arbeiten, und was die teilweise verkaufen, ist schon abenteuerlich.
Oh, ich sollte es auch machen.
Du?
Warum soll ich nicht meine, weißt du noch, wie der Fußballer zu mir kam und auf meine Strumpfhose gewichst hat?
Ja.
Sowas kann ich doch reproduzieren.
Sure.
Und das könnte ich doch teuer verkaufen.
Sure.
Ja, sollte ich wirklich machen.
Machst du Bilder so von jemand anderem rein?
Ja, natürlich.
Kannst viel Geld mitmachen.
Ja. Die Leute wollen für dumm verkauft werden, also warum verkaufe ich sie nicht?
Nee, ich finde das absolut legitim, wenn es Leute gibt, die das kaufen wollen. Ja. Warum nicht verkaufen? Voll. Ja, ich bin da aber auch der Prüderie komplett. Interessiert mich alles nicht mehr. Diese prüden Gedanken, darf man das nicht? Ich finde, man darf alles, solange man keinen anderen damit verletzt, keinem anderen wehtut.
Das so. Stimmt.
Darf man das alles verkaufen? Sex work is work. Punkt. Tschüss.
Aber was man nicht verkaufen sollte, ist im Mittelpunkt unseres Spoiler-Alerts, nämlich intime Aufnahmen, die nicht freigegeben sind.
Ja. Spoiler-Alert diese Woche ist,
ja.
wer es noch nicht erraten hat, Pam und Tommy, die Hulu-Serie, glaube ich.
Ja.
Ne? Disney in Deutschland. Nein,
es läuft
Hulu.
Läuft auf Disney Plus bei uns, aber ja, ist eigentlich Hulu. Über die Zeit, als Tommy Lee und Pam Anderson dieses Sextape gemacht haben, das dann aus dem Safe von Tommy Lee geklaut worden ist bei einem Einbruch und dann über die ganze Welt plakatiert, überall verbreitet worden ist und sie das irgendwie ertragen musste. Was ich spannend finde daran, ich gucke das, ich finde das auch, kann man gut gucken, was ich daran spannend finde, ist, dass es ja, also der moralische Zeigefinger der Serie sagt ja irgendwie, guck mal, wie schlimm das für die war, dass das gegen ihren Willen in der ganzen Welt breitgetreten worden ist. Wir machen das jetzt nochmal, um diese Geschichte zu erzählen. Und Pam hat ihre Einwilligung nicht gegeben und Tommy ist dagegen. Aber ist das nicht schlimm, was denen passiert?
Ja, aber findest du nicht, dass dadurch überhaupt ein Bewusstsein überhaupt geschaffen wurde? Weil ich habe mir vorher nie darüber Gedanken gemacht, wie dieses Video auf die Welt gekommen ist. Ich habe natürlich gedacht, dass es wie Paris Hilton eine PR-Maßnahme war.
Ach so, nee.
Aber ich habe das Video auch noch leider offensichtlich nie gesehen.
Ich habe es gesehen damals.
Und für mich war das eine PR-Masche von so einer billigen Blondine, die über Sex ihre Karriere gemacht hat und fertig. Also ich hatte nicht einen Funken Mitgefühl, nichts.
Ich schon.
Nie.
Ja,
ich schon. Und jetzt, seitdem ich die Serie gucke, tut sie mir schon ein bisschen leid. Weil da wird sie einem menschlich wirklich näher gebracht und die Schauspielerin, die genauso dämlich spielt, wie die echte ist, und das ist ja eine Kunst, ne? Also die spielt ja dieses Blondchen wirklich perfekt, die Schauspielerin, die jetzt die Pamela spielt. Die schafft es doch, da große Sympathien für diese echte Pamela Anderson nachträglich bei mir zu erzeugen.
Das kann ich, ob ich die, also dämliches Blondchen habe ich bei der nicht im Kopf gespeichert. Also ja, ich finde vor allem, das fand ich damals schon, als ich das Video geschaut habe, dass so die Szenen aus dieser Ehe, die man so sieht, dass die halt an Seichtheit nicht zu übertreiben sind. Also es ist halt, ne, oh my God, I love you so much, I love you too, oh my
also God, amerikanisch nennen wir das doch, das Label ist
naja,
doch für uns Europäer,
wenn es nicht tiefer geht.
Amerikanisch.
Naja, das, was ich daran
unsere Kommunikation ist, oh my God.
Das, was ich daran faszinierend finde, ist, dass du das die ersten paar Folgen das Gefühl hast, hier wird das Klischee bedient. Also, dass Frau
Anderson
und Halle schon als die crazy Kids gezeigt werden, die für die sie die Boulevardpresse so hält. Und dass dann aber sehr schnell klar wird, dass Frau Anderson, wie ich immer sage, Kanadierin ist. Mhm. Das heißt, die hat ein grundsätzlich politisches Interesse an der Welt. Mhm. Die hat einen Ansatz, die war ja auch schon damals Vegetarierin, das wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es wird einfach gezeigt, er kocht vegetarisch für sie, das ist alles selbstverständlich. Das, was auch gezeigt wird, ist, dass sie ja ein Interesse daran hat, ihre Karriere weiterzuentwickeln. Und ja, dieses Sextape ist ja zu einem Zeitpunkt auf die Welt gekommen, gegen ihren Willen und gegen den Willen des anderen Beteiligten, wo sie gerade dabei war, ihre Karriere eigentlich anders aufzustellen und sich von diesem sexy Image so ein bisschen zu entfernen.
Naja, also ja, Barbara ist ja deutlich
ja, auch. Ja, aber Barbara.
Aber sie dachte, es wäre Barbarella 2, also insofern.
Well, ja. Und auch VIP, was sie danach gemacht hat, war ja, ne, also die hat sich ihr Image ja selbst erschaffen, um, weil sie das auch geil fand. Das ist ja nicht so, dass sie das, dass sie da reingedrückt worden ist.
Schon klar. Aber also für mich ist Pam Anderson eine der hardest working women in Showbusiness.
Höchstwahrscheinlich, ja. Die arbeitet bestimmt viel.
Guck mal, wenn du nie mitfeiern. Du kannst, du, also es fällt euch, also es fällt euch noch irgendjemand anderer ein, der aus einem Playboy-Ruhm eine 30 Jahre lange Karriere gemacht hat.
Mir Jenny Elvers natürlich, die jetzt bei Prominent getrennt ganz groß dabei ist.
Ich muss auch sehr bitten.
Das ist schön. Also was mir sehr gefällt als diplomierte Maskenbildnerin, ist, wie sie aus der Darstellerin, wie heißt sie, Lily?
Lily James.
Lily James, tatsächlich ein fast 95%iges ja, Pamela Anderson Lookalike rausbekommen haben. Die arbeiten, was Prosthetics angeht, mit wahnsinnig, also irre großer Aufwand. Die hatten kompletten Silikon, die hatten eine komplette Silikonstirn geklebt oder ist es Silikon, ist es Gelatine? Wahrscheinlich Gelatine, I don't know. Ne, weil der Haaransatz nicht hoch genug war, hat sie da, kriegt sie jetzt einen Stirnlappen irgendwie draufgeklebt. Die Kleberänder sind in der Lidfalte und oben verliert sich es dann unter der Perücke, die draufgesetzt wird. Die haben ihr Veneers, die sie, also ne, so ein Gebiss, was sie reinbekommt, damit die Lippe weiter nach vorne gestülpt ist.
Das ist schon perfekt.
Dann hatten sie, also auch die Haare, ne, diese ganzen ja, Schlupffrisuren, die sind immer diese kleinen Zöpfchen, die dann in so Schlupfe gelegt werden, ja, um das Volumen zu erzeugen und dann hängt hier was und da was und so. Das ist alles so kunstvoll billig.
Und der Kunstbusen ja, ist kunstvoll billig.
Ja. Der Kunstbusen sieht ja echt aus wie richtige, man sieht es ja mehrfach nackt, wie wirklich richtige, schöne Silikonbrüste. Sieht ja, 1:1 aus wie Pamelas Titten. Und das ist alles aufgeklebt, eingeschminkt und so. Und du siehst nichts. Es ist irre gut gemacht.
Und die Schauspielerin kann auch was, weil sie immer mit ihrer Zunge an den Zähnen, ja, immer wenn die so lächelt und so, dann hat sie immer die Zunge irgendwie so, dass man wie Bog Mames, weißt du, der hat auch immer die Zunge raus bei jedem Foto, wo er lächelt, so ungefähr.
1:1
für Bog Mames. Diese Technik hat sie drauf.
Besonders ja, genau.
Cremig.
So sieht die aus.
Nein, aber das haben sie wirklich toll gemacht. Ja, was ich spannend fand, ist, dass sie natürlich Schwierigkeiten hatte, teilweise die richtigen Produkte zu finden, die richtigen Make-up-Produkte, weil ganz vieles eben nicht mehr auf dem Markt ist. Sie haben dann so ein paar, den Spice Lip Liner gibt es noch.
Nur?
Naja, aber ne, es hat
hätten Sie mich mal fragen später können. Ich habe noch Make-up von den 90ern.
Aber den Spice Lip Liner von MAC, den gibt es noch. Und es gibt so 2-3 Bobbi Brown Lippenstifte, die es immer noch gibt. Und so eine Chanel Eyeshadow Palette. Den Rest mussten sie jetzt halt irgendwie ersetzen, was für mich irrsinnig spannend alles ist. Ich habe da, was weiß ich, wie viele Artikel drüber gelesen, welche Produkte sie woher bekommen. Und natürlich wird das auch ein Trend. Also ich schwöre euch, dieser Look kommt jetzt massiv wieder. Die Frauen schneiden sich die Ponys und machen sich die Turmfrisuren und die French Tips kommen wieder und so. Ich schwöre es euch, die dünne Augenbraue, die dünne Pam Anderson Braue mit diesem dunklen Smoky Eye, dieser dunkle Lip Liner mit der Plastiklippe.
Das Beste aus ihrem Typ gemacht.
I love the aesthetic.
Ja.
Ich habe neulich mit Ricardo gesprochen. Ricardo hat gesagt, Pamela Anderson ist meine absolute Traumfrau. Wenn ich eine Frau sein könnte, ich wollte immer aussehen wie Pamela Anderson. Für ihn ist das so love, 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 love.
Ja. Sebastian Stan dürfen wir aber in diesem, der Tommy Lee spielt, dürfen wir
nicht. Er spielt ihn wirklich gut, er spielt ihn so, dass ich ihn als Schauspieler nicht mögen
würde. Ich muss mir die ganze Zeit vorstellen, also entweder rennst du jetzt für 3 Monate Drehzeit mit diesen Tattoos irgendwie als Henna-Variante rum oder du musst sie jeden Tag und das dauert dann 2 Stunden, wie furchtbar.
4, glaube ich.
Es gibt ja auch einen mit ihm kommunizierenden Penis, den er mit sich herumträgt.
Also eine Szene, ne?
Jedenfalls, diesen Penis sieht man öfter. Dieser Penis ist genauso künstlich wie die Brüste von Frau James. Ja. Und dieser Penis hat einen Puppenspieler, der sich mit ihm beschäftigt und der ihn bewegt und animiert. Und das ist, also das, was ich an dieser Serie bisher, also wir sind in der Woche, wo 7 Folgen auf dem Markt sind, total faszinierend finde, ist, wie sie diese tonalen Shifts innerhalb der Erzählung zwischen kompletter Screwball-Komödie und extremem Buddy-Humor wieder hinkriegen zu was sehr Ernsthaftem. Also, dass man vor diesem Jay Leno-Interview setzt und sich ekelt
diese,
vor dem,
dieses Hearing letzte Woche oder diese Woche mit den Anwälten.
Ja, auch ganz schön.
Ja. Also, dass sie das ertragen musste, dass sie da drin sitzen musste und sich das wirklich, diese widerliche alte Socke, die da sitzt irgendwie und ihr diese anzüglichsten Fragen und dann muss sie das Pornovideo von sich selbst, das die Welt kennt, ohne dass sie es will, muss sie da nochmal sitzen, während der schwitzige Typ daneben sitzt und sie dabei beobachtet und so.
Und das ist leider doch Horror. Die Realität für viele Frauen, ne? Diese Erniedrigung, nicht ernst genommen zu werden, weil sie auf diesem Sexmäuschen-Image irgendwie reiten. Das ist schon echt.
Na, letzten Endes ist ja, wenn man das mal in seiner Verschärfung betrachtet, ich bin relativ dankbar, dass wir Pam Anderson beim Älterwerden zugucken dürfen, weil letzten Endes ist sie so ein bisschen für mich zumindest der Testballon dafür, was mit Marilyn passiert wäre, wenn die älter geworden wäre.
Oh.
Also jemand, der so komplett auf seine Körperlichkeit reduziert wird und jemand, den jedwedes Talent außer dieser Körperlichkeit abgesprochen wird und die es dann trotzdem schafft. Ich meine, die hat ja VIP nicht nur gespielt, sondern die hat VIP auch produziert und so. Das sind ja, und das ist 10 Jahre her, das sind ja alles.
Das ist länger her.
Oder länger her. Das, aber das sind alles Dinge, wo du siehst, da hat jemand verstanden, wie das Geschäft funktioniert und was er bedienen muss und macht sich selber auch zu einem Produkt, dass er, dass sie dann vermarktet, ohne dass sie dabei die Kontrolle unbedingt immer abgeben muss.
Naja, und so. Genau, das meinte ich vorhin, dass das es eine selbstgewählte Form war von dem, was sie sein wollte, was sie dann benutzt hat.
Auch. Das war bei Marilyn allerdings auch.
Die hat
1955 ihre eigene Produktionsgesellschaft gegründet und ist aus dem Vertrag raus und so. Also da hat die wäre vielleicht anders, also man kann es nicht vorhersagen, aber die hat versucht, ihre eigenen Schritte zu gehen und ihr Image selber zu bestimmen. Und die Pamela
Anderson. Liz Taylor durften wir auch beim Altern zugucken.
Ja, das war jetzt ganz.
Ja, die ist, aber nicht so gut gealtert wie Frau Anderson.
Nee, die ist gar nicht.
Frau Anderson wird ja gut alt, zumindest finde ich das.
Also. Wann ist sie ja nicht mal bei RuPaul als Gastjuror? Die
ist ja vor einer Weile von der Bildfläche verschwunden, Pam Anderson. Ja. Ja, Beginn der Pandemie hat sie ihren Instagram-Account gelöscht, hat gesagt, ihr seid alle fremdbestimmt, ihr wisst alle nichts. Ich kenne die Wahrheit, ich bin weg.
Ist eine Querdenkerin.
Weiß man das nicht. Weiß sie hat es ja nie genauer gesagt, aber sie war dann weg. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder da ist, aber das erinnere ich noch. Und mir hat gestern jemand erzählt, dass sie seit 5 oder 7 Jahren schon eine Doku drehen. Okay. Mit ihr über ihr Leben, die jetzt
angekündigt
rauskommen auf soll. Also vielleicht erfährt man da mehr.
Okay. Das letzte Mal, dass ich sie bewusst wahrgenommen habe, war vor, es ist auch noch nicht so lange her, 2 Jahre, 2,5. Da ging es um ihren Freund Julian Assange und da war sie bei The View und hat sich furchtbar mit Meghan McCain angelegt. Ich dachte die ganze Zeit, you go girl, get the bitch.
Sie da fundiert und klug?
Da war sie fundiert und klug. Geil. Und Frau McCain hat die ganze Zeit dazwischen geplagt, wie das so ihre Art war. Da dachte ich irgendwie so, Mäuschen, du lässt sie hier nicht den Mund verbieten, du machst den Mund auf, du bist gut informiert, du weißt, worüber du redest, Hut ab.
Geil.
Also guckt alle, wo ihr könnt. Das ist ja jetzt nur ein kleiner Appetithappen sozusagen.
Right.
Wir empfehlen auf jeden Fall diese Serie Tommy and Pam.
Auch um nochmal zu sehen, wie das eben für die Frau ist in dem Ganzen.
Ne? Genau.
Er ist ja immer so, sorry, ich weiß, du wolltest jetzt gerade da rausleiten, aber das will ich noch sagen kurz, weil das hat mich so angepisst die ganze Zeit auch beim Zugucken, dass für ihn, ne, der Macker mit dem großen Schwanz, der die heißeste Frau der Welt knallt on Video, er ist so, hey, mir passiert das auch gerade, für mich ist das auch schlimm, dass die ganze Welt dieses Video sieht und er hat überhaupt kein Verständnis dafür, was das für sie bedeutet.
Aber woher soll
und dass
er
immer
das
sagt,
haben?
Ich als Frau, ne, meine woher Karriere ist vorbei, mein haben? Leben ist vorbei, ich woher bin gebrandmarkt.
Als ein 16-jähriger Riesenschwanz, der außerdem nicht viel hat, außer Schlagzeug zu spielen.
Ja.
Und wie ich immer sage, mit einem großen Schwanz kommt auch eine große Verantwortung. Und die trägt er deutlich nicht. Deutlich
You heard it
nicht.
Here first.
Ja.
Leute,
ist
vielen
halt
Dank.
So,
danke
ist. Das, ja, ist so.
So, dann beginnen wir jetzt mit den ersten Skandalwerken. Wer möchte denn anfangen?
Ihr guckt mich erwartungsvoll an, ich fange gerne an.
Bitte.
Also, was man damals als Skandal empfunden hat, empfindet man vielleicht heute nicht mehr so sehr als Skandal. So ist es mir wenigstens bei meinen beiden Filmen gegangen. Wobei Der Film, den ich jetzt vorstelle, Die Verdammten von Luchino Visconti aus dem Jahre 1969, der war mir eigentlich nicht richtig bekannt. Ich wusste nur, dass da Helmut Berger seine erste große Rolle in einem Spielfilm hat. Helmut Berger, den ihr aus dem Dschungelcamp kennt, der war ja mal gelabelt als... Ja, was ist so? Der war ja mal der schönste Mann der Welt angeblich. Man muss sagen, wenn man sich seine Wangenknochen anguckt in diesem Film, denn die Wangenknochen sind auch wirklich schön. Ansonsten ist es jetzt sehr subjektive Geschmackssache. Also ich hatte den jungen Horst Buchholz oder Alain Delon immer vorgezogen, aber Visconti ist auf den abgefahren und ist dem irgendwie sexuell hörig gewesen und hat ihn dann besetzt und der spielt das auch toll. Was ich sagen will, ist, dass man vielleicht mal das Foto gesehen hat aus dem Film, wie Helmut Berger als junger Mann die Marlene-Nummer auf dem Stuhl heute Abend, da suche ich mir einen aus, einen Mann, einen richtigen Mann, wie er das bringt.
Das ist zum Leopard, oder?
Nein, das ist aus Die Verdammten. Und der deutsche Filmtitel ist natürlich auch wieder doof. In dem Original heißt es Götterdämmerung und es ist im Prinzip von Visconti auch der Versuch, diese Oper von Wagner als Spielfilm zu bringen anhand der Familie Krupp. Also der hat den Gedanken, dass das Kapital zerstört den Menschen. Das war ja so ein, kommunistischer Gedanke. Den hat der Wagner schon gehabt in seiner Oper und den wollte er jetzt als Film bringen. Und da hat er sich an die Krupps erinnert. Die Krupps waren ja die an den Weltkriegen am meisten verdient haben, Waffenproduktion und so weiter. Und die Familie ist total degeneriert und kaputt gewesen. Vielleicht kennt ihr noch den Arndt von Bohlen und Halbach. Das war der sehr homosexuelle Sohn, der abgefunden wurde und seitdem immer schwer geschminkt und auf Droge durch den Jetset in den 70er Jahren getaumelt ist, bis er endlich früh starb. So, und an dem hat er, das waren so die Bilder, die ich so im Kopf hatte von diesem Film. Die Besetzung war super. Helmut Berger, haben wir schon gesagt, in seiner ersten Rolle, den spielten aber noch so ganz große 70er-Jahre-Namen mit, die heute vielleicht keiner mehr kennt, Ingrid Thulin, Helmut Griem, Dirk Bogart, Charlotte Rampling und die spielen also alle Mitglieder dieser deutschen Krupp-Familie, die in diesem Film von Esslingen heißen und alle sehr tolle deutsche Vornamen heißen, die heißen also alle entweder Konstantin oder Friedrich oder so und der Film ist auf Englisch gedreht und die Darsteller, halb Italienisch, halb Englisch, können natürlich diese Namen überhaupt nicht aussprechen.
Frederico
und so, das ist sehr lustig, sich das anzuhören. Der Film ist auch ellenlang, 155 Minuten und den Inhalt kann man im Prinzip nicht erklären, weil, das ist das große Problem, solche Filme, die sind durch die Zensur und durch was auch immer für Gründe so zusammengeschnitten worden, dass man im Prinzip erahnen kann, was der Regisseur sagen will, aber nicht wirklich dem folgen kann, weil es fehlen einfach Szenen ohne Ende. Der hat bestimmt 300 Minuten Director's Cut gemacht und daraus haben sie dann die Hälfte irgendwie, was immer noch sehr lang ist, veröffentlicht und das macht es schwer, dem zu folgen. Aber im Prinzip ist es so, dass die Nazis bei dieser Firma vorstellig werden und versuchen, die zu übernehmen und die Familie, die die führt, wird durch Intrigen sozusagen, wird der Firmensitz von einem zum anderen gegeben und jeder stirbt irgendwie, der diesen Firmensitz hat eine Zeit lang und Helmut Berger, der junge, degenerierte Sohn, der da die Marlene Dietrich-Nummer bei einem Familienfest macht, wo nun keiner einen Pfifferling drauf gewettet hätte, der ist am Ende der Sieger und der größte Opportunist und der größte Intrigant und ist dann zum Schluss auf diesem Direktorenposten als Marionette der Nazis etabliert und so hört der Film dann auf. Zwischendurch wird man noch konfrontiert mit Themen wie Pädophilie, also Helmut Berger spielt einen Polymorph-Perversen, der ein jüdisches Kind vergewaltigt, sodass sich das jüdische Kind mit 6 Jahren auf dem Dachboden erhängt. Dann zwingt er seine Mutter, Sex mit ihm zu haben, also er vergewaltigt sie, damit er sie demütigen kann und sie sich dann mit einem von ihm hingestellten Giftbecher umbringt. Dann kommt noch der Röhmputsch vor. Röhm war ja so ein Nazi, der mit so einer besonderen jungen Männerklicke wilde Partys gefeiert hat und Hitler kritisiert hat, worauf Hitler denn mal eines Morgens zu so einem Gasthof, wo die alle im Rausch nackt übereinander lagen und geschlafen haben, da hat er die alle umbringen lassen. Das kommt auch alles noch mit vor. Also es passiert ohne Ende irgendwelche Sachen, die mit Sex und mit Gewalt zu tun haben. Und das macht ihn dann zu einem Skandalfilm. Ja gut, okay. Die Kritik hat gesagt, ein opulentes, unzeitgemäßes, problematisches Werk.
Was man ja eigentlich über alle Visconti-Filme sagen kann.
Ich mich anschließen. Ja, weil, nee, der Leopard zum Beispiel war ja ein Sittengemälde, toll, fand ich, und auch so realistisch, aber bei diesem Film ist es... Ja, aber
auch unzeitgemäß.
Ja, auch unzeitgemäß, aber... Bei diesem ist es auch so, dass wenn Helmut Berger jetzt geil ist, dann ist das Licht rot. Wenn er böse ist, ist es grün. Wenn er teilnahmslos ist oder auf Droge, dann ist es blau.
Also ah, Pavlovsches Kino.
Ja, es ist irgendwie so nach Stimmung und das soll denn die Opernmusik ersetzen. Aber Opernmusik kommt nicht vor, weil er die Rechte nicht hatte und so. Also es ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Ich kann verstehen, dass es ein Skandal ist. Natürlich, wenn du einen Pädophilen zeigst, der ein jüdisches Kind vergewaltigt, die sich dann erhängt. Gut, das würde man heute höchstwahrscheinlich auch filmisch anders lösen oder beziehungsweise nicht mehr so thematisieren, weil das war schon harter Tobak, da war ich schon, ups, okay. Ja, das muss man sich auch erstmal trauen. Aber man begreift natürlich, wenn man dem Helmut Berger dabei zuguckt, warum das als erste Rolle eine Weltkarriere nach sich zog, weil der Mut... Dieser Mut, sowas überhaupt zu spielen, unfassbar. Und was für eine problematische Riesengeschichte dahinter steckt. Also da hat sich der Visconti auch was vorgenommen, was sich ja heute keiner mehr traut im Prinzip und wo es kein Geld mehr für gibt und nichts. Insofern, wenn man mal 155 Minuten über hat und sich so ein filmhistorisches Dokument angucken möchte, bitteschön. Wenn man dann sich anguckt, wie Helmut Berger gealtert ist und sich eine Folge aus Holt mich hier raus, ich bin ein Star oder wie der Scheiß heißt, anguckt, dann als ist es alles umso schlimmer. Dann ist wirklich, ja, dann kann man nur noch weinen und zwischendurch kauft man sich dann vielleicht seine Biografie, die er bescheidenerweise Ich genannt hat. Und liest durch, wie er beim Rosenball in Monaco im weißen Anzug vollgeschissen sitzt und nicht aufstehen kann, weil der weiße Anzug
braun ist. Und sich über den Gestank unten von der Küste beschwert.
Ja, genau. Er sagt dann, der Geruch kommt von draußen und Shirley Bassey hat sich neben ihn gesetzt und stand wieder auf und ging. Ach, ein schönes Buch.
Ja, steht bei mir im Bücherregal genau neben Catherine Hepburn.
Ja, Frau Hepburn ist aber ein wesentlich besseres Buch.
Ja, ist auch besser geschrieben. Das zu meinem Skandalfilm Nummer 1. Der übrigens, um einen kleinen Spoiler zu machen, von meinem Skandalfilm Nummer 2 absolut noch getoppt wird. So, Barbie.
Ach so, dann du. Nee, Barbie hat gerade in meine Richtung genickt, deswegen schließe ich da jetzt direkt an. Ach so. Wir bleiben in den, naja, deiner ist 60er, oder?
Meiner ist 69.
Deiner ist 69, meiner ist ein bisschen weiter, der ist ein Jahr nach meiner Geburt entstanden, 1974, und heißt Der Nachtportier. Teilt sich mit den Verdammten einen Großteil der Besetzung, nämlich auch hier spielen Dirk Bogarde und Charlotte Rampling die Hauptrollen.
Ach, witzig.
Charlotte Rampling so war...
Das ist auch ein italienischer Spielfilm?
Das ist auch ein italienischer Spielfilm. war aber, als er rausgekommen ist, aus Gründen, die gleich offensichtlich werden, ein kompletter Skandal. Die Regisseurin, die den gedreht hat, heißt Liliana Carvani und ist mit diesem Film ein Weltstar geworden. Sie erzählt die Geschichte davon, dass zwei Personen im Wien des Jahres 1957 aufeinandertreffen. Das sind Max und Lucia. Max ist ein ehemaliger KZ-Aufseher, der jetzt als Nachtportier in einem Edelhotel arbeitet. Und Lucia ist eine seiner ehemaligen Häftlinge, die ihn in diesem Hotel eines Abends wiedererkennt. Der Film ist deswegen ein so unglaublicher Skandal bei seinem Erscheinen gewesen, weil Frau Cavani sich weigert, diese beiden Personen nicht ernst zu nehmen oder in Stereotype abzubilden und weil sie sich etwas traut, was nur in den 70er Jahren ging und heute schon nicht mehr gehen würde. Diese beiden Menschen machen nämlich was miteinander, nämlich eine sadomasochistische Beziehung führen, in der Lucia die gequälte Person ist, die sie schon im KZ miteinander hatten. Der Film erzählt eine zutiefst verstörende und sehr traurige Geschichte darüber, wie sich zwei Leute, die gar nicht anders können, gegenseitig ruinieren. Und war aber, weil er einer der ersten war, der sich getraut hat, die Beziehung von Faschismus und Erotik so ein bisschen zu beleuchten. Also die New York Times hat getobt, die deutschen Zeitungen haben getobt, die italienischen Zeitungen haben getobt, was dazu geführt hat, dass der Film ein unglaublicher finanzieller Erfolg wurde.
Was ja total überraschend ist.
Und man muss dazu sagen, Charlotte Rampling war damals sowas ähnliches wie die schönste Frau der Welt. Mhm. Charlotte Rampling hat so eine Art von ätherischer, aber trotzdem sehr geerdeter Schönheit, die sich hauptsächlich aus ihren immer noch wahnsinnigen Augen bemisst. Und Charlotte Rampling war die erste Frau, die Helmut Newton nackt fotografiert hat. Das war ihre erste Nacktaufnahme und auch die erste Nacktaufnahme von Helmut Newton.
Will man denn Helmut Newton nackt sehen?
Sehr richtig.
Der Joke.
Der Joke. Jedenfalls, Max und Luisa und Lucia sind auch in etwas verstrickt. Max ist Teil eines Netzwerkes alter Nazis, die in Wien dafür sorgen, wenn Leute sie erkennen, dass diese Leute sofort umgebracht werden. Max möchte Lucia aber nicht umbringen, obwohl er seinen anderen Menschen, die ihn umgeben und auch Nazis sind, eigentlich schon gestanden hat, dass er wiedererkannt worden ist, was dazu führt, dass diese Nazis, dass dieses Netzwerk aus Nazis zum Schluss und im letzten Drittel des Films dafür sorgt, dass diese beiden Menschen ihre Wohnung nicht mehr verlassen können und was so ein bisschen, weil sie dann auch keine Lebensmittel mehr haben, die KZ-Situation widerspiegelt. Der Film hat Bilder produziert, die so berühmt geworden sind, dass sie in Madonnas Justify My Love Video vorkommen. Es gibt eine berühmte Szene, in der Charlotte Rampling nichts weiter trägt als ein paar Hosen, ein paar Hosenträger und eine SS-Kappe. Und die Hosenträger decken so ein bisschen ihre Brüste ab, aber auch nicht wirklich. Dieses Bild ist so berühmt, dass das heute jeder kennt, obwohl er wahrscheinlich nicht weiß, wo dieses Bild herkommt von dieser barbusigen Frau, die nur mit Hosenträgern und einer Hose bekleidet ist. Der Film ist für mich jetzt überhaupt nicht mehr skandalös, sondern macht was ich zutiefst interessant finde, nämlich sich mit dem Zusammenhang zwischen Leiden und Schmerz und Sexualität beschäftigen, sich damit beschäftigen, ob man Traumata über Sexualität überwinden kann, wofür viele Leute BDSM ja sehr gewinnbringend einsetzen oder das eben nicht funktioniert und ist mit einer obwohl er die ganze Zeit über weibliche Körper und Sexualität spricht diese Körper auf eine ähnliche Art und Weise behandelt wie Lars von Trier, nämlich sie zu zerstören und sie dabei zu beobachten, überhaupt nicht dazu angelegt, dass man den geil findet oder irgendwie sowas, sondern Dirk Burger, der ja im wahren Leben auch schwul war, spielt diese Figur auch so und interagiert mit anderen Männern auch so, dass man die ganze Zeit denkt, der ist mindestens bisexuell, der Max, den er da spielt. Und dieses Paar ist, ich kann die heute völlig, weil wir diese Bilder anders betrachten und weil das nicht mehr so außergewöhnlich ist, was die beiden sexuell miteinander veranstalten, kann man sich mehr mit der psychologischen Bauweise dieses Films beschäftigen. Und Frau Rampling ist ja nach wie vor auch berühmt dafür, dass sie sich nicht davor scheut, mit Sexualität zu erzählen. Also egal, ob man jetzt Max Mon Amour nimmt, wo sie mit einem Schimpansen zusammen ist und das ist ihr Liebhaber, oder ob man war in den 70ern ein riesiger Star, hat es in den 80er Jahren dann so ein bisschen ruhiger angehen lassen und wurde in den 90er Jahren dann vor allem vom französischen Autorenkino wiederentdeckt, also ist auch eine derjenigen, die Ozon viel zu verdanken hat, in dessen Film hat sie dann reüssiert und inzwischen ist sie ja ein großer Liebling des internationalen Autorenkinos, hat auch mit Andrew Hay 45 Years gedreht, wofür sie auch für einen Oscar nominiert war. Das war ihre erste Oscar-Nominierung, die aber lange überfällig war, meiner Meinung nach. Und war im letzten Jahr auch in Dune als die Chefin der Bene Gesserit. Ich möchte das immer nicht falsch aussprechen. Das heißt, wer wissen will, warum Frau Rambling, die immer noch eine fantastische Schauspielerin ist, so berühmt ist, wie sie das ist, kann sich der Nachtportier angucken. Wer einen wirklich intellektuell interessanten Film über Sexualität und Macht sehen will, kann sich das angucken. Wer wissen will, worüber sich seine Großeltern mal furchtbar aufgeregt haben, kann sich das angucken. Wer wissen will, wie die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich in den 70er Jahren in Europa funktioniert hat, kann sich das auch angucken, weil man darf ja nicht vergessen, das ist alles in der gleichen Zeit, in der auch die RAF war, in der die gesamte Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich in Deutschland erst so richtig, zumindest in Westdeutschland erst so richtig losging, und in der Zeit haben Leute das im Kino gesehen. Also das ist insgesamt schon aus vielen Perspektiven anguckbar und eine hochinteressante Auseinandersetzung mit einer ganzen Reihe von Filmen. Dass er als Skandalfilm verschrien ist, das würde heute nicht mehr passieren. Also das Feuilleton würde nicht mehr toben, sondern das Feuilleton würde die Sexszenen wahrscheinlich charmant abnicken und sich mit dem Rest des Films beschäftigen, der deutlich interessanter ist.
Alright. Ich würde weitermachen, oder hast du was zu sagen?
Nein. Wenn du jetzt auch noch einen Film mit Charlotte Rampling und Dirk Bogart aus dem Hut zauberst, dann
bin ich sehr überrascht. I won't, nein. Aber tatsächlich arbeiten wir uns chronologisch vor. Meiner ist aus dem Jahre 1976. Zeitlich spannend, weil eben auch, ne, Sexual Revolution und so, wir bewegen uns weltweit in dieser Blase, wo mit Normen gebrochen wird, Dinge in Frage gestellt werden und auch natürlich Regisseure weltweit sich überlegen, wie setze ich das um, was traue ich mich jetzt in Zukunft, was fordere ich von meinen Schauspielern und wo geht die Reise hin. Die Rede ist von Im Reich der Sinne, ein japanischer Film, also französische Produktion, aber in Tokio gedreht, von Nagisa Oshima, der selber bekannt dafür war, damals schon sehr transgressive, wilde Filme zu machen.
Was heißt transgressiv?
Grenzübertretend.
Okay. Thank you. Mhm. So. Und er hat wohl schon länger damit gespielt, mit der Idee, tatsächlichen Sex auf der Leinwand zu zeigen, als Teil seiner Inszenierung für einen intellektuellen Spielfilm, will ich jetzt mal sagen, und hat sich das mit diesem Film dann getraut. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, die weibliche Hauptrolle heißt Abe Sada. Die hat ungefähr 1936, genauso richtig überliefert, das ist bei Wikipedia nicht zu finden, hat sie ihren Geliebten beim Sex, hat sie ihn stranguliert und ihm anschließend den Schwanz und die Hoden amputiert und hat sie dann eine Weile in der Handtasche mit sich rumgetragen.
Fun.
Yes, she's a fun girl.
Also war der Sex scheiße, oder?
Nein, das war sein Wunsch. Also so. Im Film ist es sein Wunsch, wie es bei ihnen damals, wie es in Wirklichkeit passiert ist, ist mir jetzt nicht, weiß ich nicht, ob er das wollte oder nicht. Im Film will er das. Die Geschichte fängt an, wir lernen sie kennen, Sada kennen als eine Frau mit einer etwas unklaren Vergangenheit. Wir können anhand der ersten paar Szenen, finden wir relativ schnell heraus, dass sie auf jeden Fall in einem Geisha-Haus arbeitet. Sie verdingt sich auch nebenbei als tatsächliche Prostituierte. Sie hat auch irgendwie eine Vergangenheit als Prostituierte, wie wir relativ schnell feststellen, aber so richtig viel Futter für die Charaktere kriegen wir nicht. Also wir kriegen nicht wirklich viel erzählt dazu, woher die kommen, was ihre Motivationen sind, warum die so sind und sich so verhalten, wie sie es tun. Das hat er größtenteils ausgespart und hat sich sehr auf die Handlungen on screen konzentriert. Sie arbeitet in diesem Geisha-Haus, das einem Mann gehört, den wir Kishi-san dann nennen. Also sie nennt ihn Kishi-san. Der hat eine Frau, der hat eine Familie, ihm gehört das Ding und sie ist da eine von vielen Angestellten. Und wir kriegen relativ schnell mit, dass sie, ich will jetzt den Begriff gestört nicht sagen, weil der heute problematisch ist, aber dass sie auf jeden Fall eine Persönlichkeit hat mit verschiedenen Brüchen, so wollen wir es mal vorsichtig formulieren.
Sie hat psychische Probleme.
Maybe. sie greift nämlich eine, erst hat sie Sex mit einem Obdachlosen oder der möchte gerne Sex mit ihr haben, weil er sich an sie erinnert als den besten Sexakt, den er jemals hatte, vor Jahren in einer anderen Stadt. Sie leugnet, dass sie ihn kennt, bittet ihn dann aber später noch zu sich und versucht das und er kriegt keinen hoch und dann schickt sie ihn wieder weg quasi. Und das sehen wir auch alles in Echtzeit. Also wir sehen den Pimmel, wie sie ihn anfasst und so und also all das wird genauso gezeigt. Und dann kommt sie zurück in die Küche und die Chefin schnauzt sie an, warum sie so lange weg war, worauf sie dann sofort mit dem Messer angreift. Also sie ist ganz kurze Lunte und rastet sofort aus, greift sich ein Messer und will die irgendwie töten, wird dann zurückgehalten und da trifft sie das erste Mal auf Kishi-san, der da noch eine Maske abhat, die nimmt er dann ab und ist ein wahnsinnig attraktiver Mann, sehr schöner Mann und sofort, das kann man in der letzten Reihe im Kino noch gesehen haben, auf jeden Fall zwischen den beiden funkt's, da ist irgendwas, was sich dann in sukzessive in eine absolute Besessenheit entwickelt. Also die fangen relativ schnell an, dann auch miteinander Sex zu haben, wo sie am Anfang auf jeden Fall noch die Dienerin ist und er ist der Herr und so und sie macht das, was er möchte. Was ich toll fand für die Zeit 1976, nicht nur, dass sie den Sex echt zeigen, sondern dass sie auch als dann immer forderndere Frau gezeigt wird, die den Sex absolut genießt, die den einfordert, die sagt, was sie will. Ja, das hat irgendwann dann krankhafte Züge. Irgendwann kriegt man mit O. das ist schon sehr, sehr grenzüberschreitend, was sie hier macht. Und das kann auch eigentlich nicht gut enden, weil es halt immer extremer wird. Sie schließen dann irgendwann, weil es muss am Anfang immer noch hinter dem Rücken seiner Frau passieren, die ja da auch lebt und arbeitet in diesem Haus. Sie ziehen sich dann irgendwann aus diesem Haus zurück und gehen irgendwie, fahren in die nächste Stadt und mieten sich da in so einem Hotel ein. Das alles, ne, im Japan der 30er Jahre, also alles noch mit diesen Schiebetüren aus Stroh oder was auch immer, aus Bambus.
Pergament.
Ja, und ja. So. Also irrsinnig ästhetisch. Es ist, ich finde es wahnsinnig schwer, sie versuchen das darzustellen, wie das immer verwahrloster wird. Für mich ist es immer noch ästhetically alles so pleasing, dass man denkt, oh, ist doch total schön. Ja, da liegen drei Flaschen auf dem Boden, aber, und es ist ein bisschen chaotisch, aber die Verwahrlosung, die es hätte, wenn das ein New Yorker Apartment in den 1930ern gewesen wäre, ist ganz anders, weil es einfach immer noch ästhetisch irre schön ist. Ja. So, aber ja, die Besessenheit zwischen beiden wird wilder. Sie ziehen in dieses Hotel für ein paar Tage erstmal. Er, glaube ich, ohne Erklärung stiehlt er sich von seiner Frau weg und ist dann mit ihr in diesem Ding. Da gibt es dann auch so eine Heiratszeremonie, wo Geishas um sie rum sind, vor denen sie dann auch Sex haben. Die Geishas sind dann Voyeurinnen, die schauen ihnen dabei zu, dann werden die selber auch so horny, dass sie dann eine andere Geisha, die irgendwie noch Jungfrau ist, da selber entjungfern. Das sieht man auch alles on screen. Und dann wird es halt immer wilder. Dann kommen Würgespiele dazu, Dominanzspiele, dann steckt er hier irgendwann ein hart gekochtes Ei in die Muschi und er isst es danach und so. Und es ist halt alles im Close-Up zu sehen.
Yum.
Yeah, it's all very real. Und es wird obsessiver, es wird schlimmer, es wird kranker. Mittlerweile ist sie absolut die, die die Hosen anhat. Sie fordert und er liefert. Und sie sagt dann auch, dein Schwanz ist jetzt mein Besitz. Sie lässt ihn dann auch kaum noch los. Also er darf nur noch zum Kacken eigentlich raus. Selbst das Pinkeln möchte sie dann, dass er das mit ihr tut und in sie reintut und so. Das sehen wir ausnahmsweise mal nicht. Aber es passiert, während die Kamera auf ihrem Gesicht ist. Zu guter Letzt, wie das eben auch die tatsächliche Abesada gemacht hat, erwürgt sie ihn dann beim Liebesakt und schneidet ihm danach den Schwanz ab. Und da ist der Film dann vorbei, was aber tatsächlich, ach so, und es gibt noch eine Szene, die ich gar nicht mehr im Gedächtnis hatte, die habe ich jetzt geschaut und dachte auch, wow, dass sie tatsächlich es sind zwei kleine Kinder um sie rum, ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen, beide nackt und die tanzen und rennen so um sie rum und sind alle am Lachen und mit dem Mädchen spielt sie so ein bisschen und das ist irgendwie süß und dann sieht sie den Schwanz von dem Jungen und kriegt so einen irren Blick und greift halt hin und packt den und es ist alles echt, also es ist eine erwachsene Frau, die dem kleinen Jungen auf sexuelle Art und Weise an den Schwanz packt und ihn da festhält, bis er Schmerzen hat und weint und ihn dann erst loslässt. Also ja, ne? Transgressiv.
70er Jahre, wow. Das war möglich.
Ja, was dann danach kam, ist halt spannend. Also der Film wurde, wie gesagt, in Tokio gedreht. Keine Filmentwicklungsfirma in Japan hat gesagt, wir entwickeln das, sondern der Film musste nach Frankreich ausgeschippt werden, unentwickelt, wurde dann in Frankreich entwickelt, ging dann auf Festivalreise und es war 1976 bei der Berlinale, wo der dann auf großer Leinwand gezeigt werden sollte.
War ein riesiges
Skandal. Die BZ hat vorher schon gesagt, das ist der größte Porno aller Zeiten, der schlimmste, größte Porno aller Zeiten, was zur Folge hatte, dass ein Richter, noch irgendwie jemand und zwei Polizisten im Saal saßen, sich den Film angeschaut haben und den direkt danach beschlagnahmt haben und gesagt haben, es geht auf gar keinen Fall. Das ist schlimme Pornografie und muss hier weg. Es ist das erste Mal, dass ein Film bei einem Festival international beschlagnahmt wurde, gab es noch nie. Dann war der im Giftschrank, dann ging das durch die Mühlen der Justiz in Deutschland, bis der dann 1978 vom Bundesgerichtshof freigegeben wurde. Die haben gesagt, nein, das ist Prädikat tatsächlich sogar besonders wertvoll. Das ist keine Pornografie, das darf. Ja, und bis heute ist das einer der Filme, wenn man Skandalfilme googelt, ist der immer ganz oben auf der Liste. Ich habe den irgendwann 97 auf Arte gesehen, durch Zufall. Und war so die ganze Zeit so, what? Was ist das? Warum ist das auf dem Screen? Warum ist das aus den 70ern? Warum weiß ich davon noch nichts? Was ich spannend finde, also sind viele Dinge, die ich daran spannend finde, ist, dass es, was man ja bei diesen Filmen oft hat und was wir auch bei Blau ist eine warme Farbe hatten, dass solche Szenen dann oft sehr male gaze dominiert sind, also dass da ein Regisseur sich sehr an den Frauenkörperteilen und den Frauenkörpern an sich abarbeitet und die Männer sind halt, ja, die dürfen die halt benutzen, so. Und das ist in dem Film nicht, also du siehst mehr Schwanz, als du Muschi siehst tatsächlich. Du siehst seinen Pimmel in allen Erektionsformen wesentlich öfter als, ich glaube, bei ihr sieht man ganz selten mal das Geschlechtsteil. Das fand ich bemerkenswert, weil das auch ungewohnt, gerade ne, wenn sie dann mal was zeigen, ist es ja dann doch eher immer, komm Mädchen, mach dich mal nackig und wir gucken mal, was du da alles so hast. Ja? Das war es nicht. Was fehlt, ist halt mehr Story tatsächlich. Also der Film kann sich durchaus zum Vorwurf machen lassen, dass es in all der Detailtreue in den Aufnahmen, in all der Abgeklärtheit und Konzentration auf den Akt, das ein bisschen fehlt, dass man versteht, warum. So, das hätte ich gerne gehabt in einer Story, die halt auch so viel mit psychischen Krankheiten und Labilitäten spielt und so und die auch ausschlachtet, den Mord ja dann auch ausschlachtet, warum wir nicht besser verstehen dürfen, warum das so ist, warum sie so ist und so geworden ist, das fehlt mir tatsächlich heute auch noch beim Gucken. Aber ja, das ist ein toller Film, es ist gutes Kino, es ist wirklich schön inszeniert, es gibt wahnsinnig viele schöne Bilder, es ist wahnsinnig intensiv, das Spiel zwischen den beiden ist wahnsinnig intensiv. Es sei noch bemerkt, dass ihm das überhaupt nichts ausgemacht hat, dem männlichen Darsteller. Der lebt heute noch, der arbeitet noch wahnsinnig gut. Der hat all die Jahre sehr gut gearbeitet. Sie hat danach, glaube ich, noch zwei Filme gemacht und dann gar nichts mehr und ist mittlerweile auch an einem Hirntumor gestorben. Aber ja, der Frau hat man das, glaube ich, nicht verziehen, dass sie all diese Regeln gebrochen hat und sich gewagt hat, diesen Film zu machen. Für den Mann echt kein Problem. Der dreht heute ganz normale Sachen.
Waren das denn Schauspieler oder sind? Ja,
beide Schauspieler.
Und die haben aber den Sex echt vor der Kamera
alles
gemacht.
Echt.
Du siehst,
Penetration,
du siehst, Blowjobs, du siehst aber auch, dass das Schauspieler sind.
Ja.
Also du siehst, dass das eine Performance ist, was da
eine gute wird.
Und eine gute Performance.
Die spielen das beide richtig gut.
Und warum will er sich zum Schluss erwürgen lassen?
Weil er ihr so hörig ist, glaube ich.
Weil er sich
unkontrollierte, nicht zähmbare Monster der sexuellen Leidenschaft, der überbordenden Leidenschaft einfach, er ist dem Ganzen erlegen. Hm. Der Film heißt im Original auch tatsächlich, also es ist falsch übersetzt worden, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, wäre es Stierkampf der Liebe, was wesentlich besser dazu passt, zu dem, was da passiert, als im Reich der Sinne, weil,
ja.
Hi.
Ja, schnarch.
No.
Ja.
Ja. Aber ja, also ich finde den Film, ich wollte schon lange über den sprechen und habe jetzt hier gedacht, ja, passt ja wie Arsch auf Eimer, habe ihn jetzt nochmal geschaut und finde ihn auch nach wie vor echt gut. Ich kann nicht sagen, dass ich den doof finde oder dass es irgendwie tradiert ist. Es ist klar, an vielen Stellen zuckt man. Also an der Kinderszene habe ich wirklich wahnsinnig gezuckt und habe auch gedacht, okay, wow, dass man das heute nicht mehr machen würde, finde ich richtig gut auch so. Das will ich auch ehrlich gesagt nicht nochmal sehen. Aber Ich mag den Film total. Ja, kann den empfehlen. Kriegt ihr auch bei Amazon zum Beispiel.
Kriegt ihr auch bei Amazon, sollte man sich, wenn man geistig gerade selber in der Verfassung ist, sich das anzugucken, sollte man sich das angucken. Ich kann den auch nur empfehlen. Ich versuche Barbies Fragen nicht auszuweichen, sondern einfach zu sagen, dass wir erfahren, warum sie so ist, ist nicht Teil der Übung. Sondern es geht um die Darstellung eines geistigen Zustandes, der sich immer weiter entwickelt. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, kann man dann selber entscheiden. Aber ich glaube, das Publikum mit diesen Geschehnissen alleine zu lassen, ist auch was, was dem Film in der Wirkung so nachgetragen worden ist, dass eben nicht beantwortet wird, die Frau ist wahnsinnig, dass nicht gesagt wird, der Mann ist wahnsinnig, sondern dass gezeigt wird, wie zwei Menschen so weit miteinander gehen, bis sich einer von der anderen Person vernichten lassen möchte. Und das ist ein unglaublich kompliziertes Thema, das aber einfach dadurch, dass er es einfach zeigt und nicht kommentiert. Sondern es wird ja so gut wie gar nicht kommentiert, sondern es wird ja nur gezeigt. Das wirkt für mich so, als müsste man da für manche Leute heute eine extreme Triggerwarnung vorschalten. Weil ich kann mir das angucken und das als das Kunstwerk wahrnehmen, was es ist, aber das geht vielleicht nicht allen Leuten so.
Was ist jetzt genau der Trigger, wenn der Penis abgeschnitten wird, oder?
Es gibt Vergewaltigungen im Film, es gibt jede Menge, der Zusammenhang zwischen Gewalttätigkeit und jeder Art von Transgression und Sexualität wird dargestellt. Es wird, das, was ich faszinierend an dem Film finde, ist, dass einfach sehr genau zu sehen ist, wie unkontrolliert Lust ist, wenn man sie das sein lässt. Und wie ergeben man sein kann dem Ganzen gegenüber und dass vielleicht auch gezeigt wird, dass es ab einem bestimmten Punkt kein Zurück mehr gibt.
Naja, und das ist auch, also wenn wir uns an den Kannibalen von Rotenburg erinnern, wo es ja eine ähnliche, also das war ja auch eine Übereinkunft, ich möchte das mit dir machen und wir schneiden den Schwanz ab und beide sind damit einverstanden.
Auch in Berlin gerade.
Ja, ist grad Umland. So ein Typ. So. Ach so, ist nochmal passiert?
Ja, ist gerade vor Gericht.
Oh wow.
Ist ja auch so ein genau dasselbe in Grün. Also,
nee, nur, dass das Opfer das da nicht freiwillig gemacht hat, glaube ich.
Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall ist der Penis abgeschnitten worden und verspeist.
Wow.
Angeblich auf Verlangen, sagt der Täter, der vor Gericht steht.
Hat das Opfer überlebt?
Nein.
Kann man nicht überleben.
Nein, ein Klempner, der zum Date gefahren ist. Ja.
Das Opfer ist an mehreren Stellen in der Stadt vergraben worden.
Ja. Ja, schön, dass ihr euch das anhören dürft in dieser wilden Zeit. Dass wir
so ist das. Nein, Skandal. Die
Möglichkeit zum Eskapismus bieten und euch dann hier
soll ich mal kurz was Lustiges machen, bevor
bitte.
Du mit dem Hammer kommst?
Aber ja. Nicht jetzt wie heißt dieses Spiel? Eine Schnitzeljagd nach vergrabenen Penissen.
Nein, überhaupt nicht, sondern ich komme jetzt. Ich komme
das ist
jetzt,
meine Idee.
Ja. Ich komme jetzt zu meinem zweiten, ich sage mal, Skandalwerk.
Das ist wirklich was Lustiges, Paul.
Wie ich an dieser Stelle sagen möchte, was völlig anderes. Es geht um Rick and Steve, the happiest gay couple in all the world. Wie diese kleine Serie heißt von Q. Alan Broker, der auch so wunderbare Dinge erfunden hat, wie die Eating Out-Serie oder Boy Culture. Herr Broker ist ein Regisseur, der mit den Themen Sexualität und Humor sehr stark zu tun hat in seinem Werk. Das, was an dieser kleinen Serie, sie besteht aus 2 Staffeln mit jeweils 6 Folgen, die 25 Minuten lang sind, so besonders ist, ist, dass es eine Animationsserie ist, die mit Figuren arbeitet, die ein bisschen aussehen wie Playmobil-Figuren. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist die eines schwulen Paares, die im schwulsten Ort der gesamten USA leben. Der heißt La Hunger Beach. Und Und Rick und Steve sind das.
Wie doof.
Das ist es, der Humor bleibt so. Also Rick und Steve sind das präeminente schwule Paar. Double Income, No Kids. Rick ist so ein relativ dämlicher, weißer Hunk, der viel ins Fitnessstudio geht, aber auch eine erfolgreiche Immobilienfirma hat. Steve ist so ein kleiner... eher angenerdeter, sehr erfolgreicher Computerfachmann, der aber auch, wie man Filipino ist. Und Herr Broker, der selber nicht weiß ist, hat dafür gesorgt, dass in diesem kleinen Puppenkosmos, das ist wirklich ganz entzückend, also diese, die sehen auch alle aus wie Playmobil-Figuren und immer wenn dann jemand sagt, bück dich, dann sieht man halt diesen Playmobil-Arsch statt eines richtigen Arsches. Aber Rick und Steve sind umgeben leben eigentlich ein zutiefst glückliches Leben zusammen mit ihrer Katze, die Pussy heißt und ab und zu auch spricht. Dieses Leben wird aber dann gefährdet, als die beste Freundin von Rick auf ein altes Versprechen zurückkommt, nämlich die ist lesbisch und lebt mit ihrer sehr butschen Partnerin Dana in der Nähe von Rick und Steve und möchte jetzt ein Kind von Rick haben, das sie dann mit ihrer Partnerin großziehen möchte. Zusätzlich gibt es eine natürlich beste heterosexuelle Freundin, die darauf stolz ist, dass sie die einzige heterosexuelle Person in La Hanga Beach ist. Und die Serie ist hochgradig politisch unkorrekt, weil dadurch, dass das alles Puppen sind und keine realen Schauspieler, auch wenn sie teilweise von wirklich sehr berühmten Schauspielern gesprochen werden, ist das Herr Broker überhaupt keine Scheuklappen hat und also es werden jede Art von guten Witzen über Homosexuelle gemacht, die man so machen kann. Es wird sich gegenseitig beschimpft. Irgendwann stiehlt Pussy den Umschnallpenis eines transsexuellen Sexualpartners, der gerade mit Rick und Steve einen Dreier haben möchte. Die gesamte Serie ist wirklich sehr schön anzugucken. Das ist insgesamt keine 4 Stunden lang und man hat in diesen 4 Stunden mindestens 120 Mal getobt vor Lachen. Ganz einfach, weil es so unglaublich politisch unkorrekt ist und so stellenweise auch sehr brutal, aber es wird sich halt auch über bestimmte Sachen unglaublich lustig gemacht. Diese Texte sind so gut und insgesamt ist diese Serie so gut, dass sie von Peter Page, Alan Cumming, Margaret Cho, Wilson Cruz, Billy West, Lorna Luft und in einer kleinen, aber sehr bemerkenswerten Rolle Mark Hamill synchronisiert werden. Das lief 2007 und 2008 auf Logo und war ein kompletter Skandal. Also der politisch korrekte Teil der Community tobte und sagte, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Als die DVD rauskam, war der Sticker, auf dem stand, das hier ist nicht für Kinder, fast so groß wie das gesamte Cover. Und es ist halt wirklich entzückend, diesen kleinen Spielzeugfiguren dabei zuzugucken, wie sie unglaublich homosexuell und stellenweise unglaublich queer sind. Ich habe noch Jennifer Coolidge vergessen, die ist auch dabei und spricht die beste heterosexuelle Freundin. Wer mal über was richtig, wer mal so, und das brauchen wir ja im Moment vielleicht alle, was braucht, wo man sich wirklich mal ein paar Stunden einfach nur elegant wegwerfen kann, während man auf der Couch sitzt, ist mit Rick und Steve the happiest gay couple in all the world. Definitiv gut aufgehoben. Die kleine Serie hat auch mehrere queere Preise gewonnen für ihre Sachen und ist so transgressiv, dass man sie in Deutschland nur auf DVD erwerben kann. Sie ist leider, es gibt so ein paar Ausschnitte auf YouTube, die Barbie auch in die Shownotes packen kann, aber die gesamte Serie kann man nur auf DVD angucken, weil bisher kein Streamer gesagt hat, das strahlen wir jetzt aus und stellen uns der Diskussion, die damit verbunden ist. Ich kann das nur empfehlen, ich finde das gottvoll, ich amüsiere mich immer mal wieder richtig darüber, weil es auch so Also sagen wir mal, die Schlagzahl an guten Witzen ist mindestens so hoch wie bei den Golden Girls, wahrscheinlich höher. Man kann das halt nicht wirklich gutieren, wenn man nicht selber homosexuell ist oder irgendwie queer. Wenn man das ist, kann man das allerdings sehr feiern und ich hoffe, das tun mehr Leute, weil ich glaube, dieses Kleinod kennen noch nicht genug Menschen.
Ich kannte es nicht und ich ärgere mich, dass es das nur über DVD gibt, weil ich hätte es gerne jetzt sofort im Anschluss geschaut.
Ach so, hättest du was gesagt, ich hätte es dir mitgebracht, aber
next time. So, zurück zu abgeschnittenen Penissen.
Penektomie, guten Tag.
Also, mein nächster Film ist ein bisschen schwierig vielleicht. Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass die 70er Jahre, von denen wir ja eben schon im Reich der Sinne gehört haben und davor die Verdammten und davor der Nachtportier, das waren ja scheinbar wirklich die Jahre des Aufbruchs, wo diese Fesseln der Gesellschaft gelockert wurden und liberale Kräfte alles ausloten konnten, was es gab. Also im Prinzip eine super spannende Zeit, die uns ja heute vielleicht ein bisschen fehlt ab und an. Also mir fehlt es höchstwahrscheinlich, weil jetzt sind ja die Gräben sozusagen wieder da und ein bisschen unversöhnlicher und so. Aber dieses Gefühl, jetzt was Neuland zu betreten und die Tabus auszuloten und so weiter. Das ist ja scheinbar in den 70er Jahren gewesen. Und dazu gehört auch der nächste Film, der allerdings ein bisschen schwierig ist. Also es geht um die 120 Tage von Sodom von Pasolini, der übrigens am 5. Wow. März 100 geworden wäre. Wir enden also
mit was sehr Leichtem.
Genau. Von 1975, sein letzter Film. Als der Premiere hatte, lag er schon ermordet am Strand in der Nähe von Rom. Man weiß nicht, von wem ermordet. Man sagt Stricher, aber es könnte auch die italienische Regierung gewesen sein. Keiner weiß es. Pasolini, ein Riesenname. Im Moment braucht ihr nur den Namen zu googeln. Ihr findet 1000 interessante Artikel, weil er, wie gesagt, am 5. März 100 geworden wäre. Dieser Film ist auch, um es gleich vorwegzunehmen, etwas schwierig in die Shownotes zu tun, weil er tatsächlich immer noch verboten ist in Deutschland. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Filme und Schriften und so weiter hat erst 2012 wieder bestätigt, dass die künstlerische Freiheit hier nicht gilt, sondern dieser Film unsehbar ist und zu grausam und zu böse und deswegen nicht beworben werden darf. Er darf also nie auf DVD irgendwo liegen und er darf nicht im Kino gezeigt werden. Oder im Kino ja, glaube ich, aber nur ab 18 und öffentlich also nie, Fernsehen nie und so weiter. Das ist sehr einmalig, weil als der rauskam, 75, war Deutschland das einzige Land, was ihn gezeigt hat. Alle anderen haben sofort verboten. Und nach einem Jahr wurde der dann indiziert, also verboten, ja,
auf den Index.
Auf den Index gesetzt. Dann gab es eine Reihe von Auseinandersetzungen gerichtlicher Art und dann wurde entschieden 1976, der darf doch gezeigt werden. Dann hat Deutschland sozusagen im Sinne der Kunstfreiheit entschieden. Aber das ging nur bis 1987, da gab es einen Rückfall und seit 87 ist der halt total durchverboten. Aber in Österreich zum Beispiel liegt er an jedem Edeka, an jeder Kasse. In Bückhöhe.
Ja, Österreich, was soll man dazu noch sagen?
Österreich, Schweiz, überall kann man den kaufen, aber in Deutschland eben nicht. Und das finde ich natürlich, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Ich weiß, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich wirklich zu jung. Da war ich vielleicht 16 oder 17 und war, ich habe ihn auch nicht ganz gesehen. Ich war total traumatisiert. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und ja, dazu erzähle ich gleich mehr. Vielleicht sollte ich mal jetzt erzählen, worum es geht. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, weil Pasolini ist ja ein Intellektueller. Der hat also jetzt nicht einfach nur ein Porno gedreht mit Gewalt, sondern der hat ja nun versucht, die ganz großen Themen zu verhandeln. In diesem Fall also die Verkehrung sexueller Genüsse in Gewalt. Also der ist davon ausgegangen, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Menschen so pervertiert sind, dass sie eben Sex nicht mehr genießen können, sondern dass es automatisch eine Frage von Macht ist. Das war für ihn ein Riesengedanke. Unser eins, der mit YouPorn aufwächst, zuckt müde mit der Schulter und hat also das Buch von Marquis de Sade genommen, die 120 Tage von Sodom, und hat das so ein bisschen verfremdet, indem er so die Handlung in das Nazi-Italien, also Mussolini-Italien versetzt hat. Da hat er sozusagen eine fiktive Situation genommen, dass vier mächtige Männer mit ein paar älteren Frauen entführen wahllos Jungs und Mädchen, alle so zwischen, im Film sind sie so 18, im Buch sind sie, bei Marquis de Sade waren es wirklich 13, 14-Jährige, und die kommen auch in so ein Herrschaftsanwesen und werden da einfach eben als Sexsklaven sozusagen entführt. Keiner fragt weiter nach denen. Vielleicht Waisenkinder, wer weiß es. Und diese Männer, stellt sich heraus, sind sozusagen die Prototypen, die stehen für die Gerichtsbarkeit, also ein Richter, dann für die Politik, ein Politiker, für die Kirche, ein Bischof und für den Adel, irgendwie ein Herzog oder was. Die repräsentieren also ihre Kaste sozusagen. Und die älteren Frauen sind alte oder ältere Prostituierte, die dazu da sind, abends am Kaminfeuer erotische Geschichten zu erzählen, um die Männer aufzugeilen. Und die Männer befriedigen dann ihre Lüste an diesen entführten Jugendlichen. Das ist im Prinzip die Handlung. Soll nun symbolisch klar machen, dass eben Macht Sexualität korrumpiert, so irgendwie. Die Realität aber, wie er das gezeigt hat, war so grenzüberschreitend, dass daraus der Skandal wurde. Also meinetwegen, dem einen wird in Großaufnahme die Zunge rausgeschnitten, so ein süßes Kälbchen da. Dem anderen wird ein Brötchen mit Nägeln zum Essen gegeben. Alles detailliert gezeigt. Ein Kapitel wird überschrieben, Höllenkreis der Scheiße, deswegen musste ich vorhin dran denken. Die sitzen also da, dass die Dienerschaft kommt rein, kredenzt im feinsten Porzellan, macht die Töpfe auf und dann ist da einfach nur Scheiße drin und die müssen alle diese Scheiße fressen. Das war wohl in Deutschland auch der Auslöser. Diese Szene wurde genommen, um zu sagen, der Film ist nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt, weil was ist daran jetzt noch in irgendeiner Weise außer billigste Provokation und Ekel hervorzurufen? Und da haben auch alle Kinobetreiber gesagt, als er eben in dieser kurzen Zeit im Kino lief, da sind die Deutschen reihenweise aus den Kinos gelaufen und konnten nicht mehr. In Wirklichkeit war es natürlich Nutella und Orangenmarmelade, aber gut. Und diese Szenen sind, wie schon gesagt, als ich das damals gesehen habe, konnte ich gar nicht hingucken. Jetzt habe ich auch mir dreimal so weggeguckt, weißt du, so Hand von Bildschirm, damit man nicht so das Detail sieht. Die anderen, die 1000 Vergewaltigungen und 1000, die Männer schlafen miteinander, mit diesen Jungs, mit den Mädchen, alles durcheinander. Nur einer ist explizit schwul und lässt sich immer durchvögeln. Diese Kälte, also die agieren auch alle eher unemotional. Also es ist so ein Automatismus, das gehört eben dazu. Du hast mit der geschlafen oder nicht mehr mit der, du hast sie benutzt, diese Person, und dann muss die Person irgendwie auch ermordet werden. Das ist alles so auf 155 Minuten, also ja.
Schwer zu ertragen.
Er zeigt natürlich Grausamkeiten, die von der Wirklichkeit hundertfach schlimmer heute und immer auf der Welt passieren. Und diesen Spiegel vor die Augen zu halten, das ist der große Verdienst von diesem Film, nehme ich mal an, oder von Pasolinis Werk sowieso, dass der eben geschafft hat, da eine Aufmerksamkeit auf die Widerlichkeiten, aber das wollen die Leute eben nicht sehen. Ne? Also das wollen sie so in dem Sinne nicht hören, daher ist es immer noch eben heutzutage wohl verboten, was eigentlich ja schlimm ist, aber.
Aber ganz kurz, ist da nicht, also du hast, das Buch ist von Marquis de Sade und ich habe selber das Buch nicht gelesen, aber ich habe in der so Abiturzeit habe ich Justine Juliette gelesen, diese beiden Bücher, die ja, ne, diese zwei Schwestern aus dem, die dann in dieses Waisenhaussystem reinkommen. Die eine ist tugendhaft und wird nur bestraft und die andere macht lauter solche Sachen, wäre eine von diesen alten Hofmüttern dann. die so eine Dinge tut und dadurch Lustgewinn erfährt und weiterkommt im Leben und so und Macht gewinnt auch. Bei Desart war das ja durchaus, glaube ich, wenig Gesellschaftskritik oder weniger Gesellschaftskritik als vielleicht bei Pasolini.
Hier ist es total Gesellschaftskritik.
Immer auch, also ne, der fand das, glaube ich, schon auch geil, so eine Geschichte zu erzählen.
Ja, der Pasolini hat jetzt das ja deswegen so symbolisch aufgeladen. Mhm. Das macht es ja so ein bisschen schwierig. Das sind ja keine Charaktere. Du erfährst auch nichts an Beweggründen. Mhm. Du weißt nur, das ist der, der steht für Klerus, der steht für das. Und das sind die schlechten, die den normalen Proletarier sozusagen ausbeuten, ausnutzen und umbringen. Das ist sozusagen die Botschaft ja in vielen Pasolini-Filmen. Der war ja immer fürs Proletariat und gegen das Geld. Also Kapitalismus war der Feind. Und das ist jetzt hier die extreme Ausarbeitung davon. Was mich ein bisschen wundert, ist, wie abgebrüht man heute, also wie abgebrüht ich in meinem Leben geworden bin, dass ich inzwischen denke, ja, mein Gott, im Sex ist sowieso die Machtfrage das A und O. Also ich glaube ja schon, dass Top und Bottom ist schon eine Machtfrage heutzutage bei den Schwulen. Und dass diese Diskussion eben, also für mich heutzutage nicht mehr so skandalös ist, wie es eben wohl in den 70er Jahren war. Mhm. Aber trotzdem ist das kein Film, den man sich so einfach mal so nebenbei angucken kann. Also das ist schon echt.
Wenn man das kann, ist man jedenfalls schwergeistig beschädigt. So viel kann ich sagen.
Naja, was heißt schwergeistig beschädigt? Wenn man das intellektuelle Gerüst versteht und sich damit auseinandersetzen will, ist es ein super Film. Aber wenn man ihn guckt, ohne dass den Hintergrund sich erarbeitet zu haben, in schwierigen seitenlangen höchstwahrscheinlich Sekundärliteratur, dann ist das einfach ein Film, den man sich nicht angucken will.
Ach naja, also ich habe ihn einmal gesehen, ich werde ihn nie wiedersehen, ich finde, das ist eine um mindestens 45 bis eine Stunde Minuten ausgeleierte Metapher. I got it after the first 15, thank you very much. Und danach, und deswegen, ich bin gegen Zensur, ich bin dagegen, dass Leute sich das nicht angucken dürfen. Ich finde, dieser Film sollte frei zugänglich sein. Ich würde nur sagen, wer daran Freude hat, über eine komplett anstrengende intellektuelle Leistung hinaus. Und ich behaupte, Pasolini hatte Freude daran, diesen Film zu machen. Ist für mich dann, man kann das so erzählen und man kann das so angucken. Ich finde das überhaupt nicht heutig, ich finde das überhaupt nicht schlüssig, sondern ich finde, das ist auch ein Fest der Gewalt, an dem so, und ich finde, das ist, ich habe ja, also das ist dann so ein bisschen wie, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich vielleicht über Nymphomaniac von Lars von Trier rede. Und habe den dann nochmal geguckt und fand ihn genauso wie beim ersten Mal einfach, I got you. Irgendwie so, ja, du zerstörst gerne Frauenkörper, ist alles schön. Und ob das jetzt Frau Gainsbourg ist oder ob du irgendwie Frau Dunst einen ganzen Planeten oder eine Sonne auf den Kopf schmeißen musst, um ihren Körper kaputt zu machen, verstehe ich alles. So meine Frage ist das probate Mittel, um diese Diskussion heute zu führen? Und ich glaube, das ist es nicht.
Ja. Ich weiß nicht. Indem man sowas sich nicht zu Gemüte führt, aus Grund des Selbstschutzes oder aus Grund von was auch immer, kapselt man einen bestimmten Bereich ab, der ja bei uns heute in der Realität in Deutschland vorhanden ist. Also wenn ich jetzt an diese ganzen Kinderpornografie-Prozesse denke, an jeder dritte Campingplatz ist ja inzwischen scheinbar ein Ort, wo irgendwelche Kinder vergewaltigt werden und das wird alles auf Handys gefilmt und das wird alles rumgeschickt ohne Ende. Ich lese keine Boulevardpresse, ich lese eigentlich normale Zeitungen und da steht das so drin. Und das bedeutet doch, dass ein Riesenteil von uns in Deutschland eine Sexualität der Gewalt und der Machtausübung praktiziert, die auch zum größten Teil illegal ist. und dass die Dunkelziffer ja noch viel, viel höher ist. Und das wird trotzdem alles so ausgeblendet. Und so ein Film, der zeigt jetzt unerträgliche 150 Minuten lang mit einem großen Scheinwerfer genau darauf. Also warum ist es eigentlich so, so schrecklich, sich damit auseinanderzusetzen, wenn doch die Realität viel schlimmer ist?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, dass sich damit auseinandersetzen, wenn man, wie du gesagt hast, schon das intellektuelle Rüstzeug hat und bereit ist, das in der Lage ist, das so einzuordnen für sich. Ich glaube, die andere Problematik ist, wenn man sowas konsumiert, ohne dieses Rüstzeug zu haben, glaube ich, kommt da eine ganz schöne Abstumpfung dabei raus am Ende.
Wie bei mir selber.
Die eben, wenn man sehr jung ist, glaube ich, auch echt schwierig ist. Also ich erinnere mich, als ich Justine Juliette damals gelesen habe und Teleny, Oscar Wilde, dass ich das wegschmeißen musste. Also ich musste wirklich, ich erinnere mich bei einem der Bücher, das war eins der Dessert-Bücher, mitten im Satz habe ich gesagt, ach, ich kann jetzt nicht mehr, und habe es irgendwie echt weggeschmissen, habe es dann auch, musste es aus meinem Zimmer raus haben, weil ich dieses Gefühl nie wieder fühlen wollte. Und ich wollte nie wieder in meiner geistigen Welt in einem Raum sein, wo solche Dinge passieren, unter Zaungast sein, und nur weil ich gemerkt habe, das macht was mit mir, das stumpft mich an der Stelle ab, wo ich nicht stumpf sein will. So.
Ja.
Dass das heute oft passiert und dass auch unsere Pornografie gewaltvoller geworden ist, ganz sicher ist das so. Und dass Kids da auch freien Zugang zu haben zu sehr gewaltvoller Pornografie, auch legaler Gewaltpornografie, ist auch ein Fakt. Ich finde es wichtig, dass, ich bin auch ganz bei Paul, bin absolut gegen Zensur, aber dass man da ein bisschen Sorge trägt, das irgendwie anders an die Leute auch ranzutragen und einzuordnen. Ich musste jetzt gerade an diese, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, unter Null, Bret Easton Ellis, diese eine Szene, als in diesem einen Raum so ein Kindersnuff-Film läuft und einer dieser Typen, die alle ja so keine Seele haben, die sind ja alle so hohl und leer und furchtbar, damit grinsend mit Erektion rauskommt, die ja noch so versteckt und so, aber geiler Film und so. Da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, an diese Art von...
Also ich musste an was anderes denken, ganz einfach, weil du deine Leseerfahrung gerade beschrieben hast. Ich war 19, als American Psycho rauskam. Und es gab, also American Psycho ist ein Roman von einem amerikanischen Autor, der heißt Bret Easton Ellis, den hat Barbie eben schon erwähnt, und der war der meistdiskutierte Roman des Jahres, weil er aus der Sicht eines Frauenserienmörders geschrieben ist, der Frauen immer auf bestialische Weise beim Sex abmurkst. Ich finde, ich habe ganz viele Probleme mit Herrn Easton Ellis inzwischen als Person. American Psycho ist trotzdem eines der großen Leseerlebnisse meines Lebens. Erstens, weil es das einzige Buch ist, was mich hier zum Kotzen gebracht hat. Also ich musste wirklich zwischendurch aufhören und mich übergeben. Und wenn Worte das können, müssen die schon Kraft haben. Und zweitens, weil Easton Ellis in diesem Roman was macht, was Pasolini in Die 120 Tage von Sodom nicht macht. Nämlich Bret Easton Ellis zeigt diese Übersteigerung und Gewalttätigkeit, die da beschrieben wird, als etwas, was Teil eines kapitalistischen Systems ist, das komplett leer ist. Also große Teile des Buches bestehen ja einfach aus Auflistungen von irgendwelchen Whitney Houston und Phil Collins Titeln und irgendwelchen Schnittmustern für Armani-Anzüge und so.
Visitenkarten.
Visitenkarten. also den Zusammenhang herzustellen zwischen der Sexualität, die da gelebt wird, und einem System, das diese komplette Konsumierbarkeit von allem, inklusive Menschen, befürwortet und bestärkt, das passiert mir. Ich glaube, Desart wollte etwas Ähnliches schildern hat eine ähnliche Kritik. Ich finde aber, und das ist einfach meine persönliche Meinung als jemand, der sich mit Filmen auseinandersetzt, dass die 120 Tage von Sodom das nicht können. Die stehen das nicht so. Es ist zum Schluss einfach nur noch eine Gewaltorgie, die meiner Meinung nach nichts mehr sagt, außer ich bin Gewalt. Darüber kann man sich streiten. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann diesen Film Leuten, die auch nur ansatzweise psychisch instabil sind, nicht empfehlen.
Nein. Also alle heute.
Sowieso heutzutage nicht. Also das ist eh klar. Ich wundere mich bloß, dass YouPorn erlaubt ist und der Film nicht. Ganz ehrlich. weil ich glaube, diese, was Barbie gesagt hat, Consent, diese Bilder, Stelle, diese ja. Bilder nicht in den Kopf zu kriegen und diese Abstumpfung vor sexualisierter Gewalt in da muss man da eigentlich anders gegen vorgehen, als dass man das eine erlaubt und das andere verbietet. Also alles, was da eine Diskussion, gesellschaftliche Diskussion hervorruft, würde ich ja gut finden, sagen wir mal so. Wie, habe ich jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber dass es sich auf dem Weg in die falsche Richtung, in meinen Augen, für die Next Generation, die jetzt kommen, befindet, das glaube ich schon, ja.
Ich weiß gar nicht, wir haben das ja schon öfter diskutiert. Und ich glaube manchmal auch, irgendwie, ich bin ja generell bei dir, ich glaube aber manchmal auch, dass diese Übersteigerung in der Pornografie dazu führt, dass zumindest bei mir und vielleicht auch bei anderen Leuten das Bewusstsein dafür von Sekunde 1 da ist. Das hier ist eine Performance, das hat mit reell existierendem Sex das überhaupt nichts mehr zu tun. Glaube ich
nicht, dass das bei den Kids passiert.
Bei YouTube machen sie es ja nach.
Also weiß sogar.
Bei YouPorn. Weiß, nee, wie heißt das? Open. Wie heißt der Channel, wo ich meine Fußnägel verkaufen kann?
OnlyFans.
Bei OnlyFans machen sie es ja nach. Die spielen
nein,
ja
ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Problematik ist. Da habe ich ja auch schon mal von erzählt, dass ich jemanden kenne, der das macht, der in Schulen geht und Kids versucht, das, ne, denen beizubringen, dass Sex so nicht ist und ne, dass der so, wie ihr den konsumiert, nämlich mit Gagging und ne, die Alte wird benutzt, bis es ihr aus allen Öffnungen rauswirkt. Quillt und dann wird sie noch geschlagen dafür, dass sie gewirkt hat und so. That's not real sex and this is not what we do. So, ich weiß, dass das eine große Problematik ist, dass Kids das falsch, das erste Mal falsch sehen, bevor sie das überhaupt selber mal machen und das verinnerlichen, dass das Sexualität so ist.
Ja, das glaube ich auch. Sonst würden sie nicht alle mitmachen.
Naja, die Frage ist ja so ein bisschen irgendwie, ohne jetzt hier, wir können das auch rausschneiden, ohne zu persönlich zu werden, aber
doch, wird persönlich.
Wenn du der Kammdamm der Herzen bist und von und dir von 20 Leuten ins Gesicht spritzen lässt, ist das ja auch keine reell existierende Sexualität, sondern einfach eine Performance und eine Fetischisierung.
Das wäre so schön, wenn es mal passiert. Es ist, es also, ist momentan noch eine Parodie, ja.
Klar. Ja, also das ist, es ja. Hat ja und so, das vielleicht ist das das richtige Stichwort. Also bei Bret Easton Ellis und American Psycho würde ich halt sagen, da sind die parodistischen Elemente ganz klar im Vordergrund.
Bei diesem so, hier nicht, ja.
So, und das ist bei die 120 Tage von Sodom halt überhaupt
ja,
nicht.
Ja, aber so. Auf dem Campingplatz in Höxter ist es auch nicht so. Da ist auch keine Parodie. Ja.
Also Stichwort kam damit der Herzen als Parodie. Was mir sehr geholfen hat, war tatsächlich all diese Fantasien mal auszuleben und eine ganze Weile auszuleben, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, there's nothing here for me. Also ich gehe hier nicht raus mit einem Erfolgserlebnis oder mit einem guten Gefühl für mich selbst, sondern ich habe eine sexuelle Fantasie mir erfüllt, war dabei Wichsvorlage für irgendwelche Typen, die sich einen Dreck um mich scheren. Und nachdem ich das jetzt 200 Mal gemacht habe, weiß ich jetzt irgendwann auch, bringt mir gar nichts, mache ich nicht mehr. Aber gut, das ist, wird für jeden anders sein. Für mich.
Manche merken es vielleicht vorm 200. Mal.
Ja, very dare you. Worum ich dringend bitten würde, ist die Sachen, die man dann in die 120 Tage von Sodom sieht oder eben auch nicht zu Hause nachzumachen.
Okay. Of course nein, not. Nein. Mich treibt es um. Also mich treibt es um, weil mir tun die, wie gesagt, leid, die haben wir ja schon 100 Mal besprochen, die auf Crystal Meth glauben, dass sie alles machen müssen und eigentlich ganz adrette junge Menschen sind, die irgendwie sich doch auch alle nur nach ihrem kleinen Glück in der Bubble sehen, aber irgendwie glauben, dass sie da performen.
Keinen anderen Zugang zur Intimität finden.
Ja, keinen Zugang zu zu sich selber finden, sondern eben so fremdbestimmt wurden. Und klar, der Film Die 120 Tage von Sodom wird keinem die Augen öffnen und sagen, ah ja, stimmt, ich begreife die Symbolik und ich bin Opfer des Systems. Nein, ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Aber gesellschaftlich gibt es noch keine Antwort darauf, wie hilft man denen? Also gerade auch in der schwulen Community, wenn ich Siegessäule lese, steht immer nur so, ja toll, wir sind nicht slutfeindlich, wir sind nicht chemsfeindlich, wir sind nicht kinkyfeindlich, ja toll, aber der 18-Jährige, der genau in diese Falle läuft, dem ist damit auch nicht geholfen, dass wir alle so super tolerant allem gegenüber immer sind.
Ja, die Intoleranz wäre ja nicht die Lösung zum Problem.
Nein, aber irgendeine Art von...
Dann mache ich einfach mal eine komplett intolerante Ansage. Intimität und Liebe kann man nicht aus 30 Schwänzen saugen, liebe Kinder.
Ja. That's very true. Und ein schönes Schlusswort.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist auch wieder ein T-Shirt-Spruch.
Ich klemme mir meinen zweiten Film, weil wir hatten jetzt eine sehr schöne Diskussion. Und,
ach, du hattest eh nur einen, du.
Sei doch ruhig, das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte 12 Filme vorbereitet. Ja, weil das ist ein super Schlusswort. Die Diskussion war super und hiermit beenden wir das.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt in all der, in all den Abwegigkeiten und all den tiefen und schlimmen, düsteren Tälern dieser Folge trotzdem was mitnehmen können für euch in dieser wilden Zeit.
Rick und Steve!
Genau!
Kann dann beherzen.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr Anregungen habt, Kommentare zu dieser Folge oder ähnliches, könnt ihr uns die schicken an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort too ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Könnt uns bitte gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify hinterlassen, uns da auch folgen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.